Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin der Papa von Charlene und Finanzjournalist.
Genau, und aus diesem Grund treffen wir uns hier in dem Podcast, um über die aktuelle Börsen- und Wirtschaftslage zu sprechen. Letzte Woche war ja das Thema, dass bald die Berichtssaison startet. Ich glaube, die hat jetzt sogar begonnen und die ersten Firmen haben auch schon ein paar Berichte abgegeben. Was war denn so dabei?
Ja, also traditionell starten die amerikanischen Großbanken mit der Berichtssaison und der Markt guckt da natürlich immer besonders genau hin, denn die Banken haben natürlich für den Wirtschaftskreislauf eine ganz entscheidende Funktion, nämlich die Kreditversorgung der Unternehmen. Hinzu kommt natürlich auch, dass man gerade von den amerikanischen Banken jetzt aktuell wissen will, wie sie denn die Perspektive einschätzen, wenn die US-Notenbank auf absehbare Zeit wieder die Zinsen senken will. Ja, und die ersten Ergebnisse, die uns auf den Tisch gekommen sind, die sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Es gibt roundabout keine wirklich negativen Überraschungen bisher. Worauf sich der Markt schon im Vorfeld eigentlich eingestellt hatte, war, dass viele Banken im Handelsgeschäft, im sogenannten Investmentbanking, wieder deutlich schlechter abschneiden werden. Dagegen hat man gesehen, dass das sogenannte Privatkunden- bzw. Unternehmenskundengeschäft doch deutlich besser gelaufen ist. Also die US-Banken können ihrer Funktion für die Wirtschaft eben nachkommen und daraus auch ganz interessante Wachstumsraten generieren.
Okay, jetzt sagst du, die US-Banken waren jetzt im ersten Lauf dran. Was wird denn in den nächsten Wochen folgen? Worauf können wir uns freuen?
Ja, also in dieser Woche gibt es so eine Art Vorgeplänkel noch, ich würde jetzt nicht sagen Old Economy, aber schon Werte, die doch schon fast zu den Klassikern gehören. Wir haben zum Beispiel eine Microsoft, es war ein Technologiewert, aber gehört schon zu den ganz Alteingesessenen. Wir hatten letzte Woche über Netflix gesprochen, die werden zum Beispiel am Mittwoch berichten und wir haben gegen Ende der Woche dann zum Beispiel American Express und auch ein deutscher Wert ist dabei, nämlich SAP. SAP ist ja bekannt für seine ERP-Software, also mit der man Geschäftsprozesse planen und durchrechnen kann. Was bei SAP besonders spannend jetzt sein wird, ist, wie sich denn das Geschäft mit Cloud-Software gezeigt hat. Das ist jetzt schon seit ein paar Quartalen eigentlich immer so der Knackpunkt in der Beurteilung der Zahlen. Ich glaube, dass SAP hier insgesamt wieder recht gute Zahlen präsentieren kann. Ja, und in der nächsten Woche, das wird dann halt besonders spannend, dann kommen die ganzen Großen aus dem Technologie- und Internetsektor, also eine Alphabet, also die Muttergesellschaft von Google, dann wird Amazon berichten, Twitter ist dran, dann Facebook außerdem. Wir haben dann so Werte wie Intel, die berichten, aber eben auch die aus dem Konsumbereich, wie beispielsweise McDonald's und Coca-Cola. Also da haben wir wirklich eine ganz große Bandbreite, die es dann zu bewerten gibt.
Okay, das sind jetzt ja überwiegend amerikanische Werte tatsächlich. Wann werden denn die deutschen Firmen anfangen zu berichten? Ist das dann danach oder kommt das alles so durchgemischt?
Naja, also wir haben ja jetzt schon in Deutschland so den einen oder anderen Wert, der auch seine Zahlen bzw. vorläufige Zahlen präsentiert hat. Wir haben leider in den vergangenen Tagen hauptsächlich Gewinnwarnungen bekommen. Also eine BASF hatte ja gewarnt, dass der Gewinn deutlich eingebrochen ist. Wir haben bei Krones eine Gewinnwarnung gesehen. Also da ist für die deutschen Anleger ist es momentan relativ tricky, wie sie sich positionieren wollen oder können angesichts dieser Gewinnwarnung. Ja. Aber ich würde ganz grundsätzlich sagen, wollen wir mal warten, wie es am Ende kommt. Die Deutschen, also das Gros der deutschen Unternehmen berichtet meist dann, wenn auch so der erste große Schwung bei den Amerikanern durch ist. Also das geht jetzt dann so innerhalb der nächsten 2-3 Wochen dann so richtig los.
Okay. Und wann ist das ganze Spektakel dann vorbei? Wie viele Monate berichten die jetzt?
Naja, also wir haben dann quasi jetzt Mitte August ist dann eigentlich mehr oder weniger alles durch. Die Amerikaner jetzt bis Ende Juli und dann halt so die Nachzügler aus Europa.
Okay, und nach der Berichtssaison weiß ich dann also, ob ich bei meinen Werten bleiben sollte oder doch lieber drauf verzichten sollte, oder?
Ja, das ist zumindest schon mal ein guter Ansatzpunkt. Wobei natürlich man bei den Berichten auf eins achten sollte. Ne? Wenn die Unternehmen ihre Zahlen präsentieren, geht es ja um Vergangenheitswerte. Und die Börse, das hatten wir auch schon mal besprochen,
ist in Zukunft,
Genau, ein Antizipationsmechanismus. Also es wird Zukunft gehandelt. Und wenn ein Unternehmen glaubhaft der Börse versichern kann, dass sie jetzt im dritten Quartal oder im Gesamtjahr eine deutliche Verbesserung oder eine gleichbleibend gute Entwicklung erwartet. Das ist wesentlich wichtiger als der Umsatz oder Gewinn, wie er im zweiten Quartal gelaufen ist.
Okay.
Also deswegen werden ja auch viele Unternehmen da ganz besonderen Augenmerk drauf legen, weil wir haben ja natürlich in den ersten Monaten des Jahres hatten wir ja immer noch diese Diskussion über die Konjunkturschwäche, sowohl also insbesondere in Europa und in Deutschland. Und darauf haben ja natürlich auch die Bewertung an der Börse ein bisschen aufgebaut. Deswegen hinkt ja auch der deutsche Markt so dem amerikanischen Aktienmarkt so deutlich hinterher. Also die Amerikaner, die markieren ja jetzt gerade einen Rekord nach dem anderen, während der DAX, gelinde gesagt, so ein bisschen den Sommerblues hat. Aber wenn natürlich auch die deutschen Unternehmen sagen können, okay, Konjunktur ist schwach, aber wir sehen halt da das berühmte Licht am Ende des Tunnels in Richtung Jahresende, da sehe ich dann natürlich auch die Chance, diese viel gerühmte Sommerrallye auch für Deutschland.
Okay. Mal ein ganz anderes Thema. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass Tesla seine Preise anziehen möchte. Ich finde die Autos ja sowieso schon ziemlich teuer, muss ich sagen, obwohl die auch sehr, sehr schön anzusehen sind. Nennen wir es mal so. Und das ganze Thema E-Mobility ist ja sowieso gerade total am Hochkochen. Und da verstehe ich nicht, warum machen die es jetzt noch teuer? Wollen die sich jetzt da ein Monopol schaffen? Oder kannst du vielleicht mir dazu noch was sagen?
Ja, das ist eigentlich eine ziemlich, ziemlich interessante Story, die auf den ersten Blick jetzt ein bisschen verwirrt, aber auf den zweiten schon Sinn macht. Also, der Elon Musk von Tesla, der hatte jetzt dieser Tage angekündigt, dass man sich halt in Zukunft vor allen Dingen auf sogenannte Robotaxis, also komplett autonom fahrende Fahrzeuge konzentrieren möchte. In diesem Bereich will man, ja, ich würde jetzt sagen, schon eine ganz, ganz große Position erreichen. Also in den nächsten Jahren sollen da rund 1 Million Robotaxis von Tesla in den Markt kommen. Und der Musk und Tesla rechnen jetzt schon vor, okay, wenn man so einen Tesla kauft, der autonom fahren kann und den man dann als Robotaxi eben vermieten kann, da kann man ja ganz schön gehörig Gewinne mit produzieren. Also hat dieses Auto einen deutlichen Mehrwert und den will sich Tesla natürlich bezahlen lassen. Dass man damit die aktuellen Privatkunden höchstwahrscheinlich ziemlich vergrätzt beziehungsweise fast ausschließt, weil für den privaten Gebrauch werden sich nur noch die wenigsten einen Tesla dann leisten können. Das ist jetzt dahingestellt. Also das ist eine sehr riskante Geschäftsstrategie aus meiner Sicht. Allerdings halt auch eine Strategie, die durchaus aufgehen kann. Denn wenn sich Tesla wirklich so auf den gewerblichen Bereich fokussiert, dann kann man wahrscheinlich viele Probleme, die man jetzt noch hat, vor allen Dingen was den Vertrieb angeht, vielleicht ausklammern. Hinzu kommt, dass es im Markt, also zumindest eine gefühlte hohe Affinität zum Thema Robotaxis gibt. Also es gibt hier Umfragen, gerade zum Beispiel in Amerika, dass über 60% der Befragten sich vorstellen können, dass innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre Robotaxis, also komplett autonom fahrende Fahrzeuge, sich im Markt komplett durchgesetzt haben.
Okay, aber wenn ich mal ganz kurz reingrätschen darf, wir in Deutschland, wir sind ja noch gar nicht so weit. Klar, es gibt auch Tesla-Autos, die hier auf den Straßen fahren. Man darf ja aber diese ganzen Assistenten, die das autonome Fahren erst ermöglichen, gar nicht so wirklich ausnutzen. Ich glaube, die ethische Frage, die ist auch noch gar nicht geklärt. Ist denn das überhaupt absehbar, dass das in nächster Zeit so einheitlich in der Welt oder sag ich mal in Deutschland, beziehungsweise einfach mal auf Deutschland geklärt wird, diese Frage, wie soll ein Auto handeln, wenn da jetzt zwei Menschen stehen und, ne, also diese Frage ist ja noch gar nicht geklärt.
Ja.
Und die aktuellen Autos, die er ja verkauft, die fahren ja auch noch gar nicht selbstständig.
Nein, also Tesla selbst sagt, die Autos, die sie jetzt ausliefern, haben von der Hardware-Seite eben alles drin, was es zum autonomen Fahren benötigt. Bloß halt die Software nicht, weil die entsprechend der unterschiedlichen Regularien halt nicht eingesetzt werden darf. Für den deutschen Markt fürchte ich, dass wir mit unserer Regelungswut erstmal dieses Zukunftsthema erneut verschlafen, sag ich mal. Mhm. Dass Deutschland in diesem Bereich wirklich ein Nischenmarkt erstmal bleibt. Also Tesla wäre sehr gut beraten, sich erstmal da im angelsächsischen beziehungsweise hauptsächlich im amerikanischen Markt zu positionieren. Ja, die ethische Frage, das ist natürlich wirklich das Problem, weil künstliche Intelligenz, die ja nun entscheidend für das Thema autonomes Fahren ist, die kann halt auch nur nach bestimmten vorprogrammierten Algorithmen erstmal anfangen zu arbeiten. Und ich glaube nicht, dass solch eine künstliche Intelligenz lernen kann, weil da müsste sie ja ein paar Unfälle erst produzieren, um dann herauszufinden, welcher Schaden ist denn jetzt tolerierbar und nicht. Also deswegen glaube ich auch, dass die Amerikaner, die werden da wahrscheinlich sehr pragmatisch umgehen und die Hersteller wahrscheinlich nicht aus der Haftung entlassen, beziehungsweise den Besitzer des Autos. Mhm. Bei den Deutschen, glaube ich, wird regulatorisch so eine hohe Barriere aufgebaut werden, dass sich das wahrscheinlich wirklich erstmal so nicht durchsetzt und das in Richtung mindestens 10, 15 Jahre.
Das finde ich sehr schade. Ich sage zu meinem Auto immer, 5 Jahre musst du noch durchhalten, dann kaufe ich mir ein autonomes. Aber ich glaube, das wird nicht aufgehen, der Plan.
Aber ich bin selber jemand, also ich fahre lieber gerne selber. Das stimmt. Also es ist natürlich schön, wenn man während des Fahrens auch andere Sachen machen kann, aber ich setze da momentan immer noch auf den Fahrspaß.
Mhm.
Auf
den eigenen. Das stimmt, ja, tue ich auch absolut gerne. Ich weiß auch noch gar nicht, wie es ist, wenn man die Kontrolle über ein Auto abgibt. Ist auch nochmal ein Gedanken, ganz komisch, finde ich.
Wird schwierig,
nochmal was ganz anderes.
Vor allen Dingen, weil ja zum Beispiel Tesla hat ja schon angekündigt, also wenn sich das mal durchgesetzt hat, wollen sie auch ohne Pedale und ohne Lenkrad die Modelle ausliefern. Und wenn ich mir vorstelle, in ein Auto einzusteigen, das kein Lenkrad mehr hat.
Wo du nicht mal im Ernstfall irgendwie das Steuer übernehmen kannst. Nee, das wäre nicht
schwierig. Schwierig. Ja. Aber um nochmal auf Tesla trotzdem zurückzukommen, wer ein bisschen spekulativer aufgestellt ist, sollte sich mal die Aktie auf jeden Fall angucken, weil die hat nämlich jetzt gerade ihren bisherigen Abwärtstrend nach oben hin durchbrochen.
Okay.
Das heißt letzten Endes, dass der Markt die Ideen, die Tesla jetzt gerade auf den Tisch bringt, durchaus positiv sieht.
Okay, gut, dann packe ich die auch mal auf meine Beobachtungsliste und ihr könnt es ja auch mal gerne machen.
Genau.
So, wollen wir mal zu unserer Finanzkennzahl der Woche noch kommen. Was hatten wir letzte Woche, weißt du es noch?
Ja, da hatten wir das Kursumsatzverhältnis.
Genau, und heute wollten wir das KBV machen, das ist das Kursbuchverhältnis, richtig?
Richtig, oder Buchwertverhältnis, ja.
Kursbuchwertverhältnis, genau. Ja, okay, dann erzähl doch mal ein bisschen was dazu.
Ja, vielleicht einfach mal zum Anfang, was ist denn überhaupt der Buchwert eines Unternehmens? Ganz einfach gesprochen ist das sein Eigenkapital. Und in dieses Eigenkapital fließt alles rein, was wirklich Geld ist, beziehungsweise Geld wert. Nehmen wir mal an, also ein Unternehmen hat 2 Millionen in der Kasse, hat Aktien für 2 Millionen, dann sind es schon mal 4 Millionen Buchwert. Dazu hat es noch Maschinen im Anschaffungspreis oder im aktuellen Wert von 2 Millionen, dann haben wir 6 Millionen Euro Buchwert. Also hier ist wirklich ganz klar aufgezählt, das, was eine Firma versilbern kann, wenn sie aufgelöst wird. Mhm. Also von der Maschine, das Bankkonto bis hin zum letzten Bleistift, das alles bekommt einen Preis und die Summe dieser Preise sind halt dieser Buchwert. So, was ist jetzt das Spannende an dem Groß-Buchwert-Verhältnis? Letzten Endes wird hiermit bewertet an der Börse, was eben das Verhältnis ist von Marktkapitalisierung, also was ist die Börse bereit für ein Unternehmen zu zahlen, ja, an Wert, mhm, und was ist sozusagen das Unternehmen in der Bilanz wert. Und aus diesem Verhältnis kann man relativ gut ablesen oder zumindest annäherungsweise ablesen, ob ein Unternehmen an der Börse unterbewertet oder überbewertet ist. Unterbewertet wäre es natürlich, wenn die Marktkapitalisierung geringer ist als der Buchwert, also wir ein Verhältnis unter 1 hätten. Mhm. Überbewertet, je nach Abstufung, wäre es dann halt über 1. Natürlich ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis auch wieder so eine Kennzahl, die man nicht isoliert betrachten sollte, sondern mit zum Beispiel Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und anderen Kennzahlen das alles zusammennehmen, um sich einfach einen Eindruck davon zu schaffen, weil selbst der Buchwert ist natürlich anfällig für Manipulation und in ihm sind natürlich ganz, ganz viele Sachen nicht enthalten. Nehmen wir mal an, zum Beispiel eine Firma wie Apple. Der Wert von Apple an der Börse bemisst sich ja nicht danach, dass die tolle Computer oder Smartphones bauen, sondern in diesen Wert fließt natürlich auch die Marktmacht ein. Ja? Mhm. Die Käufer von Apple sind zum Beispiel traditionell welche, die bereit sind, viel Geld allein schon für die Marke auszugeben. Sowas findet man im Buchwert nicht wiedergespiegelt. Also du merkst daran, das ist ein guter Näherungswert, um mal zu sehen, ist die Börse bereit, halt sehr, sehr viel für eine Firma gemessen an ihrem Kapital zu bezahlen. Aber man muss halt in der Analyse, muss man dann doch auch die Geschäftsmodelle, die Beteiligungen, die Produkte, die Strategien etc. alles bewerten.
Markenrechte und was dann noch alles
genau mit dazu kommt. Genau, ja. So was alles, ja.
Okay, welche Kennzahl können wir denn nächste Woche besprechen? Wissen wir ja schon?
Na, das ist etwas schwierig. Ich würde mal darauf tippen, dass wir uns mal das sogenannte PEG angucken. Das ist ein Indikator, der letzten Endes den Kurs ins Verhältnis setzt mit dem Gewinnwachstum.
Okay. Ja gut, dann schauen wir uns den nächste Woche einmal an, den PEG.
PEG, ja.
PEG, okay.
Ja. Das heißt, auf Englisch heißt das Price Earning Growth, also Kursgewinnwachstum.
Okay.
Aber die näheren Sachen erkläre ich euch dann nächste Woche.
Genau, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Danke euch fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Anregungen auf all unseren Kanälen. Auf Facebook findet ihr uns unter Börse Global, genauso wie so auf Twitter und bei Instagram unter dem Namen Börsenfakten. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann.
Auf Wiederhören.